Auch von mir einen wunderschönen Sonntagabend. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen, alle, die hier seid, auch die ganz besonders, die das erste Mal da sind. All diejenigen, die schon mal da waren, haben vielleicht entdeckt, das Video hatten wir schon mal. Die es nicht bemerkt haben, die können das gerne nochmal nachhören. Ist gar nicht schlimm. Wir beschäftigen uns gerade seit 3 Mal jetzt mit dem Menü. Es geht um Entscheidungen. Um gute Entscheidungen. Und wir haben relativ am Anfang festgestellt, ein bisschen provokativ, das gebe ich zu, dass die Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, Auswirkungen haben auf das, was wir heute sind. Und dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, Auswirkungen haben werden auf das, was wir in Zukunft sein werden. So ganz überspitzt formuliert, ich bin die Summe aller meiner Entscheidungen, die ich bis jetzt getroffen habe. Es ist schon so, wir haben die Wahl. Das steht da so oben drüber. Wir haben die Wahl ziemlich oft am Tag. Manche Themen, da haben wir, die machen vielleicht nicht so viel aus. Ne? Also wenn ich jetzt im Burger King gehe oder zum McDonald's, das habe ich schon die Wahl, aber das ändert nicht so viel an meinem Bauchumfang. Das macht nicht so viel aus. Aber es gibt Dinge, Entscheidungen, da macht es wirklich was aus. Da macht es einen Unterschied. Das erste Mal ging es um die Frage, was wähle ich? Wähle ich eher Lebenssinn oder wähle ich Beliebtheit, Anerkennung von Menschen? Danach ging es darum, wähle ich Selbstbeherrschung oder wähle ich Bedauern im Nachhinein? Letztes Mal ging es um die Frage, wichtig oder dringend. Und dieses Mal will ich euch ermutigen dazu, Vertrauen zu wählen anstatt Kontrolle. Haben wir das Video dazu schon soweit? Wenn nicht, also gut, dann gucken wir es nachher noch an. Mal so eine ganz kurze Frage. Würde mich jetzt mal so interessieren, jetzt brauche ich eure Beteiligung, mal die Hand hochheben. Wer von euch würde sagen, dass er in der letzten Zeit, sagen wir mal in den letzten 2 Wochen, versucht hat, an irgendeiner Stelle in seinem Leben irgendwas zu kontrollieren? Wo irgendwo so, einmal mal die Hand heben. So. Genau, das ist super, das ist so Morgensport oder Abendsport. Hammer, okay? Jawohl. Danke euch. Ich glaube, die meisten von uns, wenn nicht sogar jeder, kämpft an irgendeiner Stelle mit einer Sache, die er zu kontrollieren versucht. Und wenn es dir gerade so ging und du gedacht hast, oh, meinem Nachbar, dem müsste ich jetzt auch den Arm hochheben, dann bist du auf jeden Fall einer von den Leuten, die gerne auch mal Sachen kontrollieren würden. Kennt ihr das so? Auf der Arbeit, bist du am Arbeiten und dann gibt es diesen Typen, der schon wieder, was weiß ich, gemacht hat, ne? Den Zettel an die falsche Pinnwand gepostet hat. Oder dass dir dieser Satz kommt, oh, also wenn es wirklich gut werden soll, dann muss es selber machen. Das ist ein typischer Fall von, ja, ich glaube schon, dass ich weiß, wie es besser geht. Hat bei dir zu Hause auch alles seine Ordnung? Hat alles so seinen Platz, wo es hingehört? Alles am rechten, am festen Platz? Der Staub ist gesaugt, der Garten ist immer gemäht. Alles ist am richtigen Platz, die Kinder sind auf die Seite geschoben, jedenfalls wenn der Besuch kommt. Wenn irgendwas anders läuft, dann bringt es dich aus dem Konzept. Also bei uns ist es so, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, abends, wenn wir Fernseher schauen, ja, dann gucken wir meistens die Tagesschau, das ist bei uns fast schon Pflichtprogramm, aber ich kriege Zuckungen, wenn ich nicht die Fernsteuerung in der Hand habe. Also vor allem für die Lautstärke natürlich, klar, so. Meine Frau macht es schon gut, aber ich habe schon gern die Fernsteuerung in der Hand. Also, ja, okay, man könnte es Control-Freak nennen, ja, vielleicht. Ja, doch, das, ja. Ich weiß nicht, was ihr so für Themen habt. Aber ich glaube, wir alle haben irgendeine Sache, wo es uns wichtiger ist, etwas zu kontrollieren. An der Küche zum Beispiel, da sage ich, ja, das macht meine Frau schon richtig, da brauche ich nicht kontrollieren, ne? Das ist ihr Thema. Aber meine Frau, die weiß genau, was sie da haben will, klar. Einer der populärsten Bibelverse, einer der Bibelverse, die am allermeisten zitiert werden, handelt genau davon. Ich glaube, er steht an Platz 6 der meistzitierten Bibelverse, so von diesen Karten, die man so kriegt manchmal. Der ist gleichzeitig einer der herausforderndsten Bibelverse überhaupt. Dort heißt es in Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. im Hebräischen heißt dieses Wort das Vertrauen viel mehr als so unser deutsches Ja, Vertrauen, klar, passt. Da geht es viel mehr als nur Vertrauen und Kontrolle ist besser. Wir hatten es gerade. Das hat etwas ganz Tiefes. Vielleicht so wie so ein Bild, so ein Bungee-Jumper, stelle ich mir da so vor. Jemand, der an der Klippe steht und runterschüpft. Und er weiß, er vertraut darauf, dieses Ding da unten, das muss auch halten nachher. Ich vertraue darauf, dass dieses Bungee-Seil mich hält. Sein Leben wird da, muss ein Bungee-Jumper diesem Seil anvertrauen. Ein anderes Bild, was da auch mit reinfließt in diesem hebräischen Denken, das ist so dieses Vertrauen von einem kleinen Baby. So ein winzig kleines Ding, was da liegt, in absoluter Ruhe. Weil es genau weiß, ich habe nichts zu befürchten. Mama guckt nach mir, Papa ist da. So eine tiefe Geborgenheit. Da heißt es in allen Wegen, in allem, unserem ganzen Herzen, vertraut auf diesen Herrn. Da kommen diese zwei, dieses Bungee-Jumping, Adrenalin pur, ich vertraue dir, das wird, ich vertraue dir mein Leben an. Und auf der anderen Seite dieses Baby zusammen, diese zwei Bilder, ich bin mir sicher, das wird gut. Dann heißt es, wird er unsere Wege ebnen. Das heißt jetzt nicht, dass es so ein Wunschautomat ist, er kümmert sich um, wird sich alles dafür sorgen, ich muss nur vertrauen, dann kriege ich auch, weiß nicht, was du dir so wünschst, Mercedes, Porsche oder was da so ansteht, vertrauen nur, dann wird es schon, das ist damit nicht gemeint, aber er verspricht dir, dass er den Weg ebnet für das, was für dich am besten ist. Er hat versprochen, wer vertraut, wer mir vertraut, um den kümmere ich mich. Da sorge ich dafür, dass das dir gut geht. Dass das Beste, was passieren kann, für dich eintritt. Auch wenn das manchmal komplett anders ist, als ich mir das wünsche und vorstelle. Dieser Vers, der ist so viel zitiert, aber auch gleichzeitig so herausfordernd, wenn ich so manchmal denke, was ich erlebt habe, was andere erlebt haben, das wirklich zu vertrauen, wirklich das glauben zu können. Da frage ich mich manchmal, wenn das wirklich so ist, wenn Gott wirklich es gut mit mir meint und wenn Gott auf der anderen Seite auch alle Möglichkeiten der Welt hat, wenn ich das wirklich glaube, warum fällt es mir manchmal dann so schwer, Gott zu vertrauen? Warum fällt es mir dann manchmal trotzdem echt schwer? Im Grunde ist es ein Urproblem, das, was wir Menschen schon immer hatten. Adam und Eva ging es nicht anders. Die haben nicht darauf vertraut, dass Gott es gut mit ihnen meint. Er hat ihnen alles gegeben, wirklich all you can eat, wenn du so willst, in diesem Garten. Aber bis auf diese eine Frucht. Und sie haben gesagt, nein, Gott meint es, glaubt doch nicht gut mit uns. Ja, ich will es trotzdem machen. Und die Folge von diesem fehlenden Vertrauen war bei ihnen, dass sie versucht haben, die Sache zu kontrollieren. Dass sie gesagt haben, nein, ich vertraue nicht Gott, er meint es vielleicht doch nicht gut. Also muss ich die Kontrolle übernehmen. Jetzt hole ich mir doch die Frucht, was auch immer das für eine war. Und genau das führt zu einem ganz gefährlichen Kreislauf. Denn, schon spannend, je mehr ich versuche, eine Sache zu kontrollieren, eine Situation, desto mehr bekomme ich gleichzeitig auch eine Angst, dass ich die Kontrolle wieder verlieren könnte. Je mehr ich versuche, diese Angst danach hier wieder, die in mir hochsteigt und ich will was gegen die Angst tun, desto mehr versuche ich wieder zu kontrollieren. Und dann geht so ein Kreislauf los, so ein Todeskreislauf, wenn du willst. Auf der einen Seite versuche ich mehr Kontrolle auszuüben und gleichzeitig wächst dadurch meine Angst, dass ich die Kontrolle wieder verliere. Und dann habe ich Angst, die Kontrolle zu verlieren und kontrolliere noch mehr. Das Problem an diesem Kreislauf ist ganz einfach. Ich schließe Gott aus. Ich lasse an keiner Stelle von diesem Kreislauf zu, dass Gott hineinwirkt. Denn ich übernehme die Kontrolle und dann kommt die Angst mit dazu und dann habe ich noch mehr Kontrolle. Ich muss da so an eine Person denken aus dem Alten Testament. Eine, die hat damit gleich mehrfach in ihrem Leben immer wieder gekämpft. Diese Spannung zwischen Kontrolle und Angst. Gleich zweimal ist es vorgekommen. Es war Abraham, der hat so richtig mit der Angst zu tun bekommen. Das erste Mal, das war gleich bei der Durchreise durch Ägypten, da hat er so eine richtig hübsche Frau und hat er gemerkt, oh Mist, der Pharao hat ein Auge auf die geworfen und dann hat er Angst gekriegt. Dann hat er Angst gekriegt, was ist, wenn der Pharao diese Frau haben will und dann muss er mich ja beseitigen, weil ich bin der Mann. Dann hat er Angst gekriegt und gesagt, jetzt muss ich die Sache kontrollieren. Hat begonnen zu lügen und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt anders, also das ist meine Schwester. Und das hat einen Kreislauf losgetreten. Aber das zweite Mal war das noch stärker bei ihm. Das war, als Gott ihm prophezeit hat, du wirst einmal Nachkommen haben wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel, so viele. Und Abraham, was hat er gesagt? Yo, wow, Hammer, cool. Da bin ich auch mal gespannt. Und das war er auch. Und nach einem Jahr war da noch nichts. Nach 2 Jahren hat es immer noch nicht geklappt. Nach 5 Jahren waren auch noch keine Kinder da. Und alle diejenigen, die das wissen, wie es ist, sich Kinder zu wünschen, aber keine zu bekommen, 5 Jahre sind viel. 10 Jahre, immer noch keine Kinder. 20 Jahre, immer noch nichts. Und irgendwann sagt Sarai, seine Frau, also Menopause ist lang vorbei, ich bin jetzt 90. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Wahrscheinlich haben wir Gott komplett falsch verstanden. Wir müssen die Kontrolle in die Hand nehmen. Und aus dieser Angst, die Angst, die da war, dass sie ihre ganze Verheißung verpassen, haben sie gesagt, jetzt kontrollieren wir das. Und danach geht sie her und versucht es in die Hand zu nehmen. Wir lesen hier, wenn ihr eine Bibel hat, darf gerne mitlesen in Genesis 16, also 1. Mose 16, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, Sarai, so hieß sie zu dem Zeitpunkt, Abrahams Frau, gebar ihm ein Kind. Kein Kind. Das ist bei Maria. Sie hatte aber eine ägyptische Magd und die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Sarai hat versucht, die Sache zu kontrollieren. Er hat gesagt, ich habe wohl was falsch verstanden, also muss ich selber in die Hand nehmen. Und hat ihm ihre Sklavin zur Frau gegeben. Das war damals üblich, das war gar nicht mal so unüblich. Sie hat die Kontrolle an sich genommen. Und wisst ihr was, diese Entscheidung hat Auswirkungen bis heute. Wir wissen, wie es weitergeht. Hagar bekommt ein Kind, den Ismael, und Sarai bekommt später auch ein Kind, den Isaak. Und beide werden große Stammesväter. Ismael, der Vorfahre der Palästinenser, die Mohammed als ihren Führer, als ihren Mann, dem er hinterherläuft, auserkoren haben. Und Isaak, der Stammvater der Israeliten, mit Jesus Christus. Und bis heute ist da ein Konflikt. Das ist schon unglaublich. Unsere Entscheidungen haben Auswirkungen. Manche mehr, manche weniger. Und das war eine Entscheidung, die hat eine Auswirkung, die wir bis heute spüren. Wem folgen wir? Mohammed oder Jesus? Ich bitte dich, überleg mal, was ist eine Sache, an der du gerade kämpfst, die du gerade zu kontrollieren versuchst und merkst, ich vielleicht sogar angstbehaftet, ich schaff's nicht. Was ist deine Sache, die du kontrollierst? Vielleicht sind es deine Kinder. Die Kinder sind ja am wichtigsten. Ne? Da wollen wir wirklich drauf aufpassen. Denen soll es ja auch gut gehen. Die Erziehung. Wir versuchen lieber mehr zu kontrollieren als wenig. Schule, Musikunterricht, musikalische Früherziehung, Freizeit, Zimmer aufräumen, was wir halt kontrollieren können. Die Hausaufgaben. Wenn es mal nicht geklappt hat abends, weil es noch nicht so weit ist, dann machen wir es lieber selber. Hauptsache kommen gute Noten raus. Wenn das Kind Fahrrad fahren will und den Helm auf hat und in der Tür steht, sicherheitshalber nochmal die Erinnerung hinterher. Und wirklich Helm anziehen ist wichtig. Manchmal kreisen wir, man nennt es neudeutsch, Helikoptereltern, ne? Wie so unsere Kinder, weil wir es gut meinen. Aber auch, weil wir eine Angst um sie haben. Es gibt eine Statistik, ganz spannend. 1/8 aller Vorstellungsgespräche sind die Eltern dabei. Ich gebe es zu, mein Vater war auch bei meinem ersten Vorstellungsgespräch, aber ich habe ihn im Auto gelassen. Aber schon interessant. Ne? Wir wollen so gut, wir können das Beste für unsere Kinder. Aus meinem Kind soll mal was Gescheites werden. Vielleicht sind es aber auch die Finanzen bei dir, ich weiß ja nicht. Du sagst, Mensch, ich merke, bei mir ist gerade am Ende vom Monat eng. Also Ich weiß, ja, Gott hat versprochen, wenn ich treu bin und den Zehnten gebe, der ihm zusteht, dann wird er auch für mich sorgen, dann wird er das segnen. Das steht in der Bibel, aber ich kann das gerade nicht spüren, erleben, glauben. Ich bin mir nicht sicher. Lieber nehme ich selber die Kontrolle in die Hand. Dann spende ich halt mal weniger. Ist ja auch okay. Geht ja gerade so schlecht. Oder der eigene Partner. Wer verheiratet ist, kennt das vielleicht. Wir lieben unseren Partner über alles, aber da gibt es schon so diese ein, zwei Dinge. Da wäre es schon schön, wenn er sich noch ändert. So, hör auf, so den Kaugummi so zu kauen oder weiß ich nicht, was so das Thema so ist. Wo wir die Kontrolle versuchen zu übernehmen. Was versuchst du zu kontrollieren? Kinder, Enkel, Ehefrau, Enkel, Urenkel, die Finanzen, die Berufsperspektive, dein Image, ich weiß ja nicht. Die große Frage lautet doch eigentlich, ist diese Sache, die du zu kontrollieren versuchst, eine Sache, die in deinen Verantwortungsbereich fällt? Oder ist es eine Sache, die allein Gott kontrollieren kann und dementsprechend auch nur in seinen Verantwortungsbereich fällt? Und wie unterscheiden wir, was ich kontrollieren sollte und was Gott kontrollieren sollte? Sprüche 3, Vers 5, wir haben es gelesen, vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Ich glaube, in den allermeisten Fällen, wo es um so eine Sache geht, um es zu kontrollieren, braucht es eine bewusste Entscheidung, Gott die Kontrolle zu überlassen. Denn von selbst kommt da das Gefühl der Angst und automatisch dann wie so eine Kurzschlussreaktion, natürlich muss ich eingreifen und kontrollieren. Wenn wir nicht bewusst die Entscheidung treffen, Herr, ich gebe das an dich ab, dann passiert das nicht von selber. Und wie das mit Vertrauen so ist, Vertrauen fällt dem einen schwerer, dem anderen leichter, aber dem meisten schwerer. Ja, wir haben es gerade gehört, ich finde, das ist so richtig typisch deutsch, ne? Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Vertrauen abzugeben ist was Schweres. Ich habe drei Fragen mitgebracht, die dir helfen können, rauszufinden, ist das eine Sache, die ich kontrollieren sollte oder ist es eine Sache, die allein Gott zusteht? Die erste Frage lautet, ist es diese Sache überhaupt wert? Ist es die Sache überhaupt wert, dass ich sie kontrolliere? So als Beispiel, das soll jetzt keine Anspielung sein, dass ja jemand sagt, das habe ich irgendwie hier für uns als Gemeinde gedacht, aber wenn du als Pastor oder auch als Leiter einer Firma oder was auch immer irgendwo Kreise besuchst, in Gruppen gehst, dann wirst du immer Dinge sehen, wo du denkst, ach, das würde ich anders machen, ach, das wäre doch anders cool. Natürlich, klar, ist ja logisch, es sind ja verschiedene Menschen, aber ist es deswegen wert, eine Sache zu verändern oder anzusprechen? Lohnt sich das? Denn wann immer wir etwas ansprechen oder etwas kritisieren, neudeutsch, dann werden auch immer Menschen enttäuscht. Heißt das, wenn ich etwas sehe, dass ich die Sache ansprechen und meine Hände nehmen sollte, ist es die Sache wirklich wert? Manche Dinge, da lohnt es sich. Ja, ich glaube, für manche Dinge lohnt es sich wirklich zu kämpfen, aber ganz oft wird die Sache sein, nee, die Sache ist nicht so wichtig, als dass dafür Menschen enttäuscht und demotiviert werden sollten. Und da braucht es viel Weisheit, keine Frage. Viel Weisheit, die richtigen Dinge anzusprechen und sie auch noch gut anzusprechen, auf eine gute Art und Weise. Für alle Menschen, die irgendwo in Leitungsaufgaben stecken, und das sind ja viele von euch, da gilt es ganz besonders. Wir haben als Leiter die Aufgabe, Menschen zum Blühen zu bringen. Menschen dazu zu befähigen, sie voranzubringen, dass sie selber blühen. In einer Firma gilt genauso wie in einer Gemeinde so ein Grundprinzip, das ist ein Leitungsprinzip. Du kannst dich entscheiden zwischen Kontrolle behalten oder Wachstum. Du kannst nicht beides haben, auch in der Gemeinde nicht. Du kannst entweder sagen, ich kontrolliere alles oder ich möchte Wachstum. Wenn ich kontrolliere, dann brauche ich auch die Energie, ich brauche die Zeit, überall reinzugucken und nachzuschauen, passt das? Oder ich kann sagen, ich befähige Menschen, selber Entscheidungen zu treffen, voranzugehen, Wachstum, Blühen zu schenken. Das ist übrigens in der Beziehung überhaupt nicht anders. Du kannst dich entscheiden zwischen Kontrolle in einer Beziehung oder Intimität. Aber es geht nicht beides. Du kannst nicht sagen, ich will eine mega intime Beziehung, aber ich will auch die Kontrolle über jeden Part behalten. Das geht einfach nicht. Witzigerweise oder vielleicht traurigerweise sind es meistens gerade die kleinen Dinge, an denen wir uns am meisten aufhängen, wo wir meinen, da müssen wir am meisten kontrollieren. Ich weiß nicht, was ihr so für Themen habt daheim, ne? Vielleicht wie rum muss das, die Klorolle aufgehängt werden? Links rum oder rechts rum? Ne? Da kann man ja wunderbar drüber diskutieren. Ich höre schon raus, da war es vielleicht auch so. Oder die Handtücher, wie faltet man die? Ne? Gerade diese kleinen Dinge, wo man sich richtig aufregen könnte. Oder wenn der Sohn das Haus verlässt, sind die Haare vielleicht verstrubbelt oder das T-Shirt dreckig oder falsch rum an oder so. Ja, aber wird er deswegen das Abitur nicht bestehen? Ich glaube, es wird in 20 Jahren nicht mehr so viele Leute jucken, was für eine Frisur der hatte. Oder beim Auto, da liegt Papiermüll. Ne? Das Auto, alles super, Hammer-Auto, aber dieser eine Fetzen Papiermüll auf dem Boden. Boah, da könnte ich durchdrehen. Aber lohnt sich das? Lohnt sich diese Sache? Ist es die Sache wert? Ich habe in meinem Büro drüben, falls ihr mal nachher reingucken wollt, so einen Sessel stehen, so einen richtig bequemen. Den habe ich geerbt, das ist so ein richtig alter Lehnsessel, so richtig bequem und ich liebe diesen Sessel. Da lese ich gerne morgens meine Bibel drin. Und meine Kinder, die wissen das. Und die finden den auch bequem. Und manchmal sitze ich in meinem Büro und dann kommen sie und dann bringen sie ein Buch, manchmal ihre Bibel oder ein Auto oder was auch immer und fragen, Papa, dürfen wir da uns reinsetzen? Und ich sage, ja, okay, aber eine Bedingung. Wenn ihr wieder geht, nehmt ihr bitte euer Krempel wieder mit. Okay, ja, natürlich, klar. Und ihr könnt euch vorstellen, was in den meisten Fällen nicht passiert. In den meisten Fällen liegt dann nachher auf diesem Sessel irgendwas rum. Die Kinderbibel, ein Auto oder was auch immer. Und es wird dann nicht weniger, das wird eher mehr. So unter der Woche. Und wenn ich dann manchmal mich so richtig aufrege, dann kam es auch schon vor, dass ich sie wieder runterzitiert habe und gesagt, kommt mal runter, räumt bitte euren Krempel wieder auf. Aber wisst ihr, was mich zum Nachdenken bringt? Ich glaube, in 20 Jahren werde ich einmal dastehen. Und wisst ihr, was ich am meisten vermissen werde in meinem Büro? Ich werde diesen Sessel angucken und am allermeisten werde ich dieses Buch vermissen, was da liegt. Die Kinder, die da drauf saßen, die gespielt haben. Gerade die Sache, die mich am meisten gestört hat, wird eines Tages die Sache sein, die ich am meisten vermissen werde. Und dann werde ich sagen, ach, das war doch sowas von egal in 20 Jahren. Diese eine Sache. Schon interessant, ne? Aus der Rückschau erkennen wir oft, dass das, was wir am meisten vermissen, oft gerade die Dinge sind, die uns vorher so arg aufgeregt haben. Vor lauter Aufregung über diese kleinen Dinge. Und darum ist die Frage so wichtig, ist es die Sache wert? Lohnt es die Sache, darüber die Kontrolle zu nehmen oder nicht, diesen Aufwand reinzustecken? So ein Lehrer hat mal so einen schwarzen Punkt auf eine weiße Tafel gemalt, hat seine Schüler gefragt, was seht ihr? Und alle haben geantwortet, wir sehen den schwarzen Punkt. Und der Lehrer sagt, super, gut gesehen. Aber wisst ihr was? Eigentlich ist eine weiße Tafel. Und genauso ist es manchmal mit diesen Kleinigkeiten. Manchmal sehen wir nicht die Schönheit, die in einer Sache liegt, weil wir uns nur in diesen kleinen Dingen aufhalten. Die Schönheit von Gemeinde, die Schönheit von Beziehungen, die Schönheit von Familie. Und deswegen ist die Frage so wichtig, ist es diese Sache wert? Die zweite Frage, ist diese Sache meine Aufgabe? Wenn du für eine Sache verantwortlich bist, dann kümmere dich drum. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Kontrolle abgeben und sich aus einer Verantwortung rausstehlen. Und das meint die Bibel damit nicht. Wenn ich für eine Sache verantwortlich bin und sie verändern kann, dann habe ich auch die Verantwortung, dann kann ich mich nicht rausstehlen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe kein Geld daheim, ich merke meine Finanzen, ich habe ein Problem. Wenn du zwei Hände hast und arbeiten kannst, wenn du in der Lage bist zu arbeiten und einen Job hast, dann geh arbeiten und sag nicht, das gebe ich ab, die Kontrolle, das Geld muss woanders herkommen. Logisch, klar. Oder wenn deine Kinder schwierige Entscheidungen treffen, dann kannst du nichts für diese Entscheidung. Aber natürlich wirst du das tun, was du kannst, was deiner Verantwortung entspricht. Nämlich, du wirst die Gesprächskanäle offen halten. Du wirst dafür sorgen, dass deine Kinder jederzeit zu dir kommen können, dass eine gute Beziehung da ist, ein guter Kanal, dass eine Bereitschaft da ist und die sie wissen um diese Bereitschaft, ja, ich darf kommen. Das kannst du tun, das ist deine Kontrolle. Oder wenn Probleme in der Ehe sind, Wenn du dich fragst, was soll ich tun? Was kann ich tun? Du kannst sehr viel tun. Das allererste ist, dein eigenes Herz überprüfen. Wo steht mein Herz gerade? So eine Herz-OP machen. Wir können Paarberatung aufsuchen und wir können dafür nachgucken, dass wir gute Beziehungen zu anderen Paaren haben, wo wir einen geistlichen Austausch haben. Wir können viel tun. Und da, wo wir eine Verantwortung haben, da dürfen wir uns auch nicht aus dieser Verantwortung stehlen. Deswegen die zweite Frage: Ist es meine Aufgabe und bin ich für diese Sache verantwortlich? Und wenn ja, dann logisch, geh ran, dann ist es auch dein Job. Und die dritte Frage: Ist diese Sache, vielleicht hast du sogar gerade deine Sache da im Kopf, ist diese Sache eine Sache, die alleine in Gottes Verantwortungsbereich fällt, die ich nicht kontrollieren kann? Handelt es bei dieser Sache um eine Geschichte, die ich zwar zu kontrollieren versuche, aber die ich lieber Gott überlassen sollte? Im Philipperbrief schreibt Paulus gerade zu diesem Thema und das ist total spannend, denn er schreibt über Vertrauen und so und befindet sich selbst gerade im Gefängnis. Er ist zu dem Zeitpunkt, als er diesen Vers, den wir gleich lesen, schreibt, gekettet direkt an einen Wachmann, er ist festgebunden und er weiß, jetzt kommt bald das Urteil. Bald ist es zu Ende. Und da schreibt er da, wie wir umgehen sollen mit Vertrauen und Sorgen und Kontrolle. Und dann lesen wir hier in Philipper 4, Vers 6, dass Paulus das schreibt: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und was ist die Folge daraus? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Seid um nichts besorgt. Sorgen, oder wir können auch Ängste formulieren, Ängste kommen immer dann auf, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Wenn ich sie nicht mehr kontrollieren kann, wenn ich merke, jetzt entgleitet es mir, dann kommen Sorgen auf. Und je mehr wir versuchen, diese Sache zu kontrollieren, desto mehr wird die Angst, weil wir merken, es entgleitet uns. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich da raus aus diesem Sorgenkreislauf? Und hier steht's. Wo breche ich ihn ab? Mit einer Entscheidung. Mit einer Entscheidung, Herr, ich sorge mich nicht, ich gebe es dir ab. Dieses Seil vom Bungee-Jumper, das hält. Das ist eine Entscheidung. Das heißt nicht, dass ich mich unbedingt dann sofort danach fühle, hier sollte ich jetzt auf jeden Fall vertrauen, da habe ich eindeutig den Eindruck, der Bungee-Jumper, der da steht, glaubt mir, der muss eine Entscheidung treffen, bevor er springt. Hält dieses Seil? Vertraue ich dem oder nicht? Das klingt so einfach, Vertrauen abgeben. Aber wie mache ich das? Wie funktioniert das? Wie? Wir sagen das ja als Christen manchmal, gib deine Sorgen ab, wirf sie auf den Herrn. Aber wie mache ich das? Da heißt es hier weiter, stattdessen in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung sollen wir vor Gott kommen. Wie geben wir Sachen zu Gott ab? Im Gebet. Wie so ein kleiner Junge, der kommt mit einem zerbrochenen Spielzeug-LKW und sagt, Papa, ich habe ihn kaputt gemacht. Mit dem Wissen, Papa kann alles. Papa kann's. Wer das Vertrauen hat, der wird's machen. Nur wenn wir das Gott im Gebet ruhig auch mit Flehen bringen, kann er sich drum kümmern. Das ist der erste Schritt, das ist eine Entscheidung, etwas, was wir tun können. Dazu brauchst du kein Gefühl. Manchmal ist es aber eher genau umgekehrt. Ich glaube, Gott fühlt sich manchmal wie so die letzte Option. Manchmal kommen wir so zu Gott, als wenn nichts mehr hilft. Letzte Option, ich habe alles versucht, jetzt muss es der Herr machen. Jetzt ist es vorbei. Und ich glaube, Gott fühlt sich manchmal wie so die letzte Notanker. Das Gebet ist bei uns oft die letzte Notlösung. Dabei sollte es genau andersrum sein. Wisst ihr, wir können beten. Wir haben die Befähigung und den Zuspruch, dass wir mutig vor den Thron Gottes treten dürfen. Wir haben direkten Zugriff auf Gott. Wir können direkt in den Thronsaal hinein. Er hört unsere Gebete. Wir können alles direkt zu Gott sagen und trotzdem greifen wir so oft erst als letzte Notlösung zum Gebet, wenn nichts mehr hilft. Dabei haben wir von Anfang an diese Kraftquelle in der Hand. Paulus, der verwendet hier so Begriffe aus der Militärsprache. Er sagt, manchmal wenn man das jetzt mal neudeutsch übersetzen würde, manchmal behandeln wir Gott wie die letzte Reserve, die letzte Notstation, wo alle nochmal zurückfallen können. Dabei ist Gebet eigentlich unsere Offensivwaffe. Eigentlich sollten wir mit dem Gebet voranpreschen. Und wenn wir zu Gott kommen, dann sollen wir es mit Danksagung tun. Das finde ich interessant. Warum steht da Danksagung? Denn ich glaube, da steckt was Tiefes dahinter, wie wir zu Gott kommen. Auch mit Flehen, ja, aber mit einer dankbaren Haltung. Dankbar allein schon deshalb, weil wir überhaupt zu ihm kommen dürfen. Weil, wie wir gerade gehört haben, wir einen Zugang zu diesem Thron haben, weil er uns gestattet, zum größten Herrn und Herrscher direkt an den Thron zu kommen. Aber Dankbarkeit auch, weil wir wissen, er wird richtig handeln. Dankbarkeit schon, weil wir wissen, wenn ich das zu ihm bringe, wie so einen kaputten LKW, dann wird Gott sich drum kümmern. Dankbar, weil ich weiß, er wird es gut machen. Papa macht's gut. Dankbar. In dieser Dankbarkeit steckt eine vollkommene Ergebenheit. Du wirst richtig machen. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Etwas, das wirklich unerklärlich ist für manche Menschen. Da heißt es hier, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird auf euch kommen. Die Angst, dieser Kreislauf wird durchbrochen. Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht kontrollieren kann, dann bring sie Gott. Und dann werden Menschen zu dir kommen und sagen, du, das kann gerade nicht sein. Also, wenn ich weiß, was du gerade durchmachst, wenn ich dich so anschaue, dann dürftest du jetzt gerade nicht so ruhig sein. Da stimmt doch was nicht mit dir. Warum bist du so ruhig? Das werden Menschen euch fragen, jede Wette. Weil diese Ruhe, so wie es hier steht, auf einer Seite allen Verstand übersteigt, aber sie mit diesem Verstand übersteigt, ist auch noch was anderes gemeint, nämlich sie ist so viel wertvoller als jeder Verstand, als jeder Versuch, etwas zu kontrollieren. Eine Ruhe in einem Leben zu haben, das zu erleben, ist so viel mehr wert als alles, was wir tun könnten mit unserer Kraft und mit unserem Verstand. Ich gebe diese Sache ab, ich gebe sie Gott. Wenn du verheiratet bist, dein Partner schlechte Entscheidungen trifft, kannst du das verändern? Kannst du ihn verändern? Kannst du machen, dass er andere Entscheidungen trifft? Du kannst nörgeln, ja, du kannst betteln, du kannst flehen, du kannst motzen, du kannst schreien, du kannst alles Mögliche machen. Aber kannst du ihn verändern? Nein. Oder sie? Nein. Vielleicht für eine kurze Zeit, aber es wird wieder einen Rückfall geben. Das ist eine Sache, die wir Gott hinhalten können. Gott kann einen Menschen verändern. Ich vertraue dir, Herr, meinen Partner an. Oder der eigene Körper, wenn wir krank sind, unser Körper oder der Körper von anderen Menschen, von geliebten Menschen, vielleicht wenn jemand Krebs hat, können wir physikalisch das kontrollieren? Wir können zum Arzt gehen, wir können ihn von einem Krankenhaus zum anderen bringen. Ja, das können wir tun, das ist auch gut und wichtig. Aber können wir die Krankheit heilen? Nein. Das kann nur Gott. Kann Gott heilen? Ja, er kann. Gott kann Einfluss nehmen. Und da können wir sagen, Gott, ich vertraue dir. Das ist eine Sache, die bringt nichts, hilft nicht, wenn ich in meiner Angstkreislauf versuche, das zu kontrollieren, aber ich es nicht kann. Die Zukunft deiner Kinder, kannst du die kontrollieren? Ja, wir können Helikoptereltern spielen, klar, das können wir machen. Aber wirklich kontrollieren? Nee, das können wir nicht. Keine Chance. Aber kann Gott die Zukunft aktiv verändern und Einfluss nehmen auf das Leben unserer Kinder? Ja, das kann er. Darum bringen wir es zu Gott. Gott kann. Und wenn du das tust, dann wird ein Friede in dein Leben hineinkommen, der alle Vernunft übersteigt. Und dieser Friede ist so viel wertvoller. Wörtlich heißt es hier, wenn dieser Friede bewirkt etwas, er bewahrt unsere Herzen und unsere Gedanken. Und auch hier wieder der Militärbegriff, was eigentlich steht, ist, da steht auf einmal, Gott ist wie so ein Wächter, wie eine Wache, die in deinem Herzen steht und sich vor deinem Herzen Wache steht. Deine Gedanken und dein Herz bewahrt, wie so ein Soldat. Gott zu vertrauen, ihr Lieben, ist so viel unendlich wertvoller als Kontrolle. Vertraue Gott und gib ihm die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Und ich weiß nicht, welche Sache es bei dir gerade ist, wo du gerade sagst, das versuche ich zu kontrollieren oder das macht mir Angst. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn das eine Sache ist, die nur Gott kontrollieren kann, dann gib sie ihm. Und ich lade dich ein, ich bete gleich und da gerne auch im Herzen mitzubeten und diese Sache vor Gott bei ihm abzugeben. Ich bete mit uns und lade euch ein, dazu gerne aufzustehen, wer mag. Großer Gott, ich danke dir, dass wir mit allem, was wir haben, zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir direkt vor dich und deinen Thron treten dürfen und dass du uns hörst. Wir wissen, dass du es gut mit uns meinst und dass du das Beste für jeden von uns im Sinn hast. Du bist derjenige, der als Einziger wirklich die Kontrolle in dieser Welt innehat. Und darum wollen wir aufhören, krampfhaft die Dinge zu kontrollieren, die nur dir zustehen, die nur du kontrollieren kannst. Wir legen dir unsere Sorgen, unsere Angst im Vertrauen hin und ich bitte dich, mach du es gut. Wirke du an uns, an unseren geliebten Menschen. Herr, wir entscheiden uns dafür, dir zu vertrauen, anstatt die Kontrolle zu behalten. Dir, Herr, sei alle Ehre. In Jesu Namen, Amen.
Ich freue mich, dass wir sozusagen zum Dessert noch das Video servieren dürfen.
Was kann ich Ihnen heute bringen?
Na, ich denke, ich nehme...
Ich bestelle für uns. Wir nehmen beide das Menü Nummer 3, absolute Perfektion, aber bitte auf 2 Tellern und die Umstände zu gleichen Teilen bitte darauf eingerichtet. Ach, die Beilage möchte ich gerne auch austauschen. Anstelle der Begeisterung nehme ich eine ordentliche Portion überzogener Erwartungen, bitte. Wäre das möglich?
Natürlich. Im Menü ist auch noch eine Portion Verhältnisse dabei. Wie hätten Sie denn gerne Ihre Verhältnisse? Ich kann sie Ihnen ausgeglichen, klein gemanagt oder total überwacht bringen.
Total überwacht klingt gut. Und sagen Sie bitte Ihrem Koch, dass ich mit dem Menü auf jeden Fall nicht zufrieden sein werde, egal wie gut er es zubereitet.
Das werde ich ihm selbstverständlich ausrichten.
Könnten Sie uns bitte ein 38% glänzenderes Besteck bringen? Das hier hat einfach zu wenig Glanz.
Aber natürlich.
Was für ein fast, aber doch nicht ganz perfekter Abend.